Die Zandalari beten zu Loa, mächtigen Geistern, die schon zu einer Zeit vor den Titanen Teil der Welt waren. Es gibt zahllose Loa, von denen die meisten schwach, manche jedoch sehr mächtig sind.
Woher ist das? Ist das aus dem Amir-Rasir-Buch?
Das ist aus Mists of Pandaria, eine Schriftrolle, die liegt in der Insel des Donners oder auf der Insel des Donners.
Ah, jo, ich glaube, I remember. Das war ja auch das, wo wir schon im Lorewalker mal drüber gesprochen haben, wegen Quonsu, warum wir gewusst haben, Loa sind wesentlich älter und wilde Götter und so, wo wir dann mit Quonsu schon dachten, okay, vielleicht ist das einfach ihre freiwillige Entscheidung gewesen, zu sagen, I'm a Loa. Ne? Ja.
Beziehungsweise Vomsandi, da hat man ja häufiger überlegt, oh, könnte das ein Troll sein? Ne?
Ja.
Das Problem ist, Vomsandi ist schon sehr, 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 sehr lange Lore. Wir wissen nicht genau, wie lange.
Ja.
Muisala war davor. Es kann
Aber wie
natürlich
lang
auch.
davor ist halt auch so eine Frage.
Ja.
Es klingt in manchen Stellen so, als ob Myrsala gleichzeitig mit Bomsamdi zumindest zu dem wurde, was sie waren. Nur Myrsala war der Chef.
Könnte auch sein, ja. Es gibt, ich habe hier Uldir, ne? Der
Ja.
Raid. Im Keller, da ist ja die, dieser Fünfmann-Dungeon, ich vergesse immer den Namen, da wo alles verfault und
Ja,
verwest und so.
ich weiß.
Genau. Und in diesem Fünfmann-Dungeon gibt es einen Schrein von Muesala. Den kann man nicht anklicken oder sonst was, aber die Gestalt des Schreins, da ist diese Maske von Muisala, die auch in die andere Seite ist und jetzt auch wieder auftaucht in der Heritage Armor Quest,
Ja.
die auch auftaucht in den Schrein in, oh Gott, wie heißt hier die Zandalari-Hauptstadt, da ist auch ein Schrein
Ja,
von denen. Also es ist eindeutig die Maske von Muisala. Also ein Hinweis darauf, dass die Bluttrolle oder die Trolle, die in Nazmir dort leben, dass die mal Muisala verehrt haben.
kann gut sein. Oder auch alles, was davor kam. Ich meine, guck mal, wie alt Rastakhan und all sowas da ist, ne? Das ist ja schon, wir reden hier von einem richtig alten Stuff. Und was mich auch mit Bomsamdi, und ich glaube, das haben sie am Anfang nicht geplant, aber ich glaube, da wollen sie jetzt hin. Bomsamdi sieht aus wie ein Troll. Ich meine, gut, Myrsala sieht auch in einer weit entfernten Art aus wie ein Troll noch, ein bisschen übrig geblieben, Urtroll vielleicht oder so. Aber Bomsamdi ist schon natürlich sehr starker Troll. Und Xalathas ist sehr stark Elf. Und die Drachen,
Elfengestalt, ja.
wie du in deinem Video, ah, ist geil, schön aus deinem Video heute zitieren zu können, Fraktale und Kreise in Kreise, nein, wir nennen es Circles in Circles, bitte. Das ist wirklich im Deutschen einfach nicht geil. Circles in Circles versuchen sie ja immer wieder Gleiches. Genauso wie bei den Drachen. Die Drachen sollen die
Ja.
Gestalten annehmen der Menschen, um halt ein eindringlicheres Gespräch miteinander führen zu können. Ist jetzt die Frage, warum ist es bei Xalatas, Bomsamdi und so weiter? Ist da eine Gleichung? Ist
Boah,
das,
das
ne?
erinnert mich an etwas, das ist aus Shadowlands auch.
Okay.
Und da gab es eine ähnliche Diskussion. Die gab es auf Reddit damals und das war einer der wenigen Reddit-Beiträge, die ich gut finde, weil ich finde, das WoW-Reddit ist furchtbar.
Okay, das ist wild.
Aber da gab es dann noch einen ganz interessanten Thread und zwar gab es die einfache Frage, warum sehen Gottheiten eigentlich in WoW so aus, wie sie aussehen? Also warum sehen die humanoid aus? Und dann wurde gesagt, guck mal, Amantul sieht aus wie ein Mensch mit einem langen Bart. Und jetzt in den Shadowlands sehen wir, das ist nichts Titan-Exklusives. Die sehen auch, also jetzt hier,
Ja.
die hat zwar Flügel, die eine, und die andere ist ein bisschen mit Blätterwerk bedeckt, aber im Wesentlichen sind die ja humanoid, wenn jetzt auch nicht unbedingt
Völlig.
Menschen.
Völlig.
Und dann, also in dem Beitrag wurde dann darüber philosophiert, woran das denn liegen könnte. Und die sterblichen Völker sind auch alle humanoid, also oder fast alle. Man muss sehr kreativ werden, wenn du was finden willst im WoW-Kosmos, was nicht humanoid ist. Dementsprechend, Hind, Naru, irgendwas ist da komisch. Aber andere, aber das ist quasi eine Ausnahme, eine Regel. Und dann gab es damals einen Beitrag, den fand ich recht interessant. Und zwar wurden Parallelen zu verschiedenen Religionen und Mythologien aufgezeigt. Denn in fast allen Mythologien und Religionen ist das ähnlich.
Ja.
Also es gibt Ausnahmen von dieser Regel, zum Beispiel gerade Engel in der christlichen Religion sind eine dieser Ausnahmen. Auch wenn die heutige Darstellung von Engeln aus dem Mittelalter geprägt ist. Ja, ja. Aber wenn man die Bibel nur liest und dann teilweise die Beschreibung der Engel dort liest, dann klingt das manchmal als ja, abstrakt. Das könnte sogar sein, dass die Naro davon inspiriert sind. So kristalline Wesen oder
ja,
so.
Ja, ja, ja. Sehe ich.
Nichtsdestotrotz, die Argumentation war, dass die Götter ja meistens als Schöpfer auftreten und ähnliches. Mhm. Und sie Sachen nach ihrem Ebenbild erschaffen. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt so, dass Xalatas und Bormsandi aussehen wie wir, sondern die Logik ist vielleicht sogar genau umgekehrt. Sie sehen aus wie wir. Ja. Ja, also wir.
Wie wir sie wollen. Aber das ist ja auch genau. Das, was der, was Bormsandi oder halt in der Troll-Traditionsquest-Reihe besprochen wird. Ne? Sagen sie ja ganz klar, auch mit der Maske und so, wir gleichen uns ein bisschen denen an. Sie wollen wissen ja. Von uns, die Lore, wie wir sie denken würden, dass sie aussehen. Dafür machen wir diese Schreine und alles Mögliche, damit sie wissen, ob wir richtig. Es ist halt eine super coole. Ich bin tatsächlich länger in die Troll-Traditionsquest-Reihe reingegangen, als in die Drenite-Quest-Reihe. Just saying. Und ich finde die auch besser. Um einiges besser.
Sehr schwierig. Ich finde, wir haben beide verschiedene Stärken.
Ja, die haben verschiedene Stärken, aber von der Reihen, also nach der, ich kann mal so sagen, so nach der Troll-Traditionsquest-Reihe wollte ich mir einen Troll erstellen und war hyped. Wirklich, es war geil. Ich war so richtig, boah, jetzt brauche ich einen Troll.
Sehr, sehr, ja, ja,
jetzt
sehr, brauche ich einen Troll. Rübergebracht.
Bei Drenai so, jetzt warte ich darauf, dass dann die Festung irgendwann mal gebaut wird. Irgendwo, irgendwann, von irgendwem.
Wir haben halt diesen Lore-Glauben sehr cool gezeigt.
Voll, also, nahbar, erklärbar. Und du wirst integriert quasi. Du bist da gleich drin. Ist quasi, ey, ich meine, noch bessere Werbung kannst du nicht machen.
Ich finde sogar, also das diese Tuse da, die Mosala verehrt. Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber ist auch nicht relevant. Die wird nie wieder auftauchen. Nee. Aber selbst sie ist, also ich finde, sie handelt nachvollziehbar. Also ihr Stamm ist quasi von allen Lore vernachlässigt und so weiter. Oder was heißt, sie sind auch ein bisschen selber schuld darum. Aber also sie handelt halt aus Verzweiflung heraus. Ne? Also es ist ein nachvollziehbares Motiv, was sie hat. Ja. Natürlich ist das eine dumme Idee, Moesala wahrscheinlich zu verehren, nach allem, was wir zumindest wissen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, selbst das fand ich irgendwie cool, weil das war ja immer so eine Sache, das haben sie immer noch nicht so hundertprozentig gut rübergebracht, finde ich, aber es ist ja immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum einige Trolle sich denken, ja Mensch, so ein Rastakhan oder so ein, hier der Lore of Trash, wie heißt der noch? Jami, genau. Jami. Den zu verehren, das ist ja nachvollziehbar. Die sind lustig, die sind nett, die sind sonst
irgendwas. Bringen einem was.
Aber, genau. Aber warum in aller Welt denkst du so, alles klar, ich verehre Muisala oder HK, wo du irgendwie alle drei Wochen irgendwie deine halbe Verwandtschaft umbringen willst, damit die gnädig für dir sind. Ja, aber guck doch
mal, unsere okkulten Kultisten und so, alles mögliche, was du auch in der echten Welt hast. Ist ja nicht so, dass du das nicht hast, ne?
Wie gesagt, dass sie so ein bisschen die Verzweiflung da hervorgebracht haben oder dass andere Lore sich abwandten oder so, das ist so ein nachvollziehbares Motiv, finde ich. Das fand ich ganz gut.
Nee, aber die Troll-Quest-Reihe finde ich so gesehen verdammt gut. Also wirklich, klar, Vol'jin haben, glaube ich, sehr viele gewollt. Ist, glaube ich, echt schade, dass er nicht gekommen ist. Aber ich glaube, es war der Kickoff bei den Trollen jetzt.
Ich habe übrigens eine Idee. Darum habe ich auch. Das war einer der Gründe, warum ich dieses Zitat jetzt auch rausgesucht habe, wer oder was Muisala ist.
Okay.
Weil, also dieser Bezug, der kommt ja von den Zandalari-Trollen. Das sind so mehr oder weniger auch die ältesten Trolle, die wir kennen. Und die Zandalari-Trolle, die haben ja mit einem Volk Handel betrieben und Abkommen abgeschlossen und so weiter. Mit den Mogu.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, aber auch vom Erscheinungsbild von Muisala und so. Ja, ich glaube, Muisala war ein Mogu.
Kann sehr gut sein, ja. Kann also, sehr gut sein.
Es ist noch sehr bröckelig oder so, aber ich pack den da gerne hin. Also ich finde, das ergibt Sinn, dass du halt, weil die Zandalari-Trolle, die verehren auch Bormsandi. Dementsprechend hatten sie einen Gegenpart. Dann gab es halt diesen einen Troll-Todeslore, den einen Mogu-Todeslore. Und es kommt aus der ältesten Zeit, die wir kennen über die Trolle. Von daher,
auch die Todesmagie ist bei den Mogu ja jetzt gar nicht mal so abwegig, ne? Ja. Auch die Mantis da und sowas alles. Natürlich auch die Influenz von gewissen alten Göttern und Herzen, die dort unten liegen. Also,
ja, wir haben da ja vieles. Sogar Anima auf der Insel des Donners.
Ja,
Anima
genau. Und Vita. Ja, genau. Also, sehr viel, was da natürlich schon reinpasst und Erscheinungsbild, ganz klar, ne? Also, das könnte ein und dasselbe sein, tatsächlich. Troll Mogu auf jeden Fall. Ansonsten kann ich glaube gar nicht, ich weiß, wir hatten heute als Thema Traditionsquest rein unter anderem, aber ich kann zur Troll gar nicht einfach sagen, ich finde die einfach gut. Ich finde die einfach gut und die ist sauber, die ist schlüssig, die funktioniert, die ist, da sind keine Fehler drin oder so, die ich bei der Drenei tatsächlich sehe. Aber bei Troll kann ich tatsächlich gar nichts zu sagen, außer jedem da draußen spielt es. By the way, so als kleiner Tipp auch für die Lorewalker-Zuschauer, ihr könnt die Traditionsquestreihen der Standardvölker mit Klassenproben-Chars spielen. Das heißt, wenn ihr nicht unbedingt einen Char hochleveln wollt, oder zum Beispiel bei den Trollen ist es ja so, dass es ein Zweihandschwert gibt, nur für Krieger, Todesritter und Jäger, dann könnt ihr einfach einen Klassenproben-Char nehmen, nehmt dann einen Krieger-Troll, ihr könnt dann damit die Quest spielen, kriegt das Mog und könnt ihn dann wieder wegpacken. Just saying, wenn ihr einfach nur lore-technisch das sehen wollt. Ich kann wirklich nur empfehlen, spielt diese Quest. Das ist für mich auf einer Kategorie mit der Ork, mit der Mensch und mit der Blutelfen Traditionsquest.
Mhm. Ich fand die auch sehr, sehr gut. Also spielertechnisch vor allem. Also sehr gameplay-technisch sehr viel Spaß gemacht. Es war emotional sehr stark. Es war auch sehr interessant, welche Lore sie ausgewählt haben.
Ja.
Also klar, Worms Anni war bekannt und Jani war bekannt, aber die anderen beiden waren ja neu. Und vor allem, das sind nicht die typischen Lore mit von wegen wilde Götter.
Ja,
also Jani vielleicht noch ein bisschen, aber die anderen drei eigentlich nicht.
Nee, und vor allem, und das ist das, warum ich auch sage, ich glaube, da können wir heute nicht so viel drüber spekulieren. Blizzard hat in der Troll-Quest-Reihe einen so guten Job gemacht und wirklich, also sage ich selten in den letzten Monaten, aber einen so guten Job, dem Spieler, auch dem Otto-Normal-Casual-Spieler zu erklären, was sind Lore? Warum ist die Verbindung zwischen Troll und Lore so, wie sie ist? Und was macht die aus? Wo kommen die Dunkelsperrtrolle her? Man erfährt ja sogar, wo die Dunkelsperrtrolle herkommt. Und. Also ist wirklich absolut klasse. Also wirklich absolut klasse.
Ja.
Aber bei den Drenei, da habe ich Probleme.
Ich finde die ziemlich gut.
Ich finde also, auch.
Es passieren auch Dinge da, ne? Es passieren Dinge und ich erinnere mich an etwas. Also als ich bei der Drenheit-Quest-Reihe habe ich mich an etwas erinnert. Auch Anfang Shadowlands, da habe ich darüber mal spekuliert. Ich glaube, ich habe das sogar hier im Lorewalker erzählt. Bei einer der ersten Ausgaben, die wir hatten, meine ich. Und zwar die Bastion.
Ja.
Die Architektur der Bastion, also ähnlich. Die Gebäude und die Fliesen und also ganz viele Kleinigkeiten. Ja? Genau, die haben Ähnlichkeiten mit den Drenai-Architekturdingern. Insbesondere, wenn man die Sachen auf Drenor vergleicht mit den Sachen in der Bastion. Mhm. Sehr, sehr ähnliche Muster, sehr, sehr ähnliche Strukturen, der Aufbau auch der Gebäude und sowas alles. Und auch
diese
man hat
Klarheit in den Gebäuden, dieses hell erströmte und sowas alles, ja.
Genau, und ich dachte dann, ja, kann Zufall sein oder sonst irgendwas. Und es kann immer noch Zufall sein. Oder es kann einfach nur ähnlich sein. Nicht alles, was ähnlich ist, muss auch unbedingt miteinander zu tun haben. So, aber, und jetzt kam in der Drenner Heritage Questreihe was vor, was schon wieder mich an die Bastion erinnert hat. Nämlich, es ging um diese Seelen bei Auchidun, die irgendwie ruhelos sind und weil Mumor wurde ja beschworen vor langer Zeit und seitdem sind da ja so ruhelose Seelen von den Drenai unterwegs und da gab es ja auch schon im Burn Crusade Quest zu, wo man da einige da zur Ruhe bittet und so weiter und jetzt kam das wieder vor in der Questreihe und dann gab es dort jetzt in der Heritage Questreihe diese Wächter, diese mechanischen Wächter
einheiten. Die wir aus World of Draenor kennen?
Ja. Genau. Und entweder konnte man die ansprechen oder einen Drenner daneben oder so, aber da wurde einem erzählt, dass man die Seelen in diese Wächter reingemacht hat und dass die Wächter wie Krücken sind, die man jemanden gibt, wenn, oder eine
zur
Schiene.
Beruhigung. Zur genau. Schiene, damit der mit der Knochenbruch heilen kann, so sagt
sie. Genau, so als Metapher. Mhm. Und dann dachte ich mir, Moment mal. Hatten wir nicht in der Bastion diese Roboter, wo man Seelen reingemacht hat?
Der Question, Ja, genau, hatten wir.
Es kann immer noch Zufall sein.
Nee, also
langsam denke ich mir, hä?
Ich bin da auch ein bisschen bei, weiß zwar nicht warum, aber wir sind ja immer so ein bisschen da mit bei. Jedes Volk, was wir so kennen, ist von irgendjemandem erschaffen. Mhm. Der Tod hat auch ja immer wieder so einen Zyklus und es kommen ja immer mal wieder welche aus dem Tod auch zurück. Kann es sein, dass vielleicht doch jemand, also von den Drenai, so damals influenced war von dem Toten? Sei es nicht, dass er aktive Rückerinnerung hatte an das Totenreich, aber so eine reine
Das Ding ist Ahnung. Ja auch, die Drenai sind ja eines der Völker, die ans Licht glauben.
Ja.
Sprich, die Drenai haben viele Paladine in ihren Reihen. Ja. Und der Ort, wo Paladine hingehen, wenn sie sterben, sind zu Großteil in die Bastion, nicht ausschließlich.
Auch Priester halt, ne?
Ja, genau, wir haben Priester. Ja, wir haben Gegenbeispiele, Alexandros Morgraine beispielsweise, ne? Und da ist
eine sogar ein Shadowlands.
Ja, genau. Aber so, man kann grob sagen, die Mehrheit der Paladin und Priester, die wird in der Bastion landen.
Yes.
Sprich, auch viele der Drenai werden in der Bastion landen, weil viele der Drenai sind Priester oder Paladine. Jetzt ist die Sache, wenn die da hingehen, dann verlieren die ja normalerweise ihr Gedächtnis. Das heißt, eigentlich könnten die gar nicht zurückkehren. Aber wir haben ja schon bei Uta gesehen und bei vielen anderen, wie lange das gedauert hat damals, bis das überhaupt aufgefallen ist.
Ja, es können einige durchgeschlüpft sein.
Genau, es könnten einige durchgeschlüpft sein, die nicht loslassen konnten, die dann ihre Verwandten besucht haben und denen erzählt haben, hier, also vielleicht wussten die Drenner, die dann was erzählt bekommen haben, nicht mal, dass sie besucht worden sind oder so. Die dachten, oh, es gibt heilige Visionen eines Narus, der mir prophezeite, dass man den Kristall genau so und so anwenden muss.
Es heißt, ey, guck mal, wir wissen von einem Kyrianer, der eine Liebesbeziehung mit einem Drachen auf Azeroth hat. Lass doch einfach nur so einen übertriebenen Priester auf Argus haben, der es geschafft hat, mit einem Kyrianer Kontakt aufzunehmen und mit dem in Bunde ist und der irgendwie dadurch einen Großinstrukteur und der ist einfach nur Influenz gewesen von einem Kyrianer, der auf ihm stand. Also fertig. Ja. Da hast du deine Brücke sofort geschmiedet, ne?
Du sprichst von dem blauen Drachen in Ashara.
Azurigos.
Nein, Azurigos, genau.
Doch,
Azurigos ist das, ja. Richtig, ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen, aber richtig, Azurigos, genau. Der hat eine Liebesbeziehung mit einem Kyrianer, beziehungsweise Geistheiler. Genau, aber mit dem heutigen Wissen würden wir sagen Kyrianer, oder sehr wahrscheinlich Kyrianer.
Ja.
Könnte auch noch ein Vrykul sein, also die alte Lore wäre gewesen, das ist ein Vrykul, der eine Walküre, die frei geworden ist, nachdem Helia sich gegen Odin aufgelehnt hat, aber sich nicht Helia angeschlossen hat. Ich glaube, das war die Erklärung für Geistheiler, bevor Shadowlands kam.
Vorher.
Ja, also
ja, aber auch nur beiden. So eine grobe, also es war auch gar nichts Festes tatsächlich, ne?
Ja.
Aber kommen wir mal zum Herrn Velen, den Propheten mit Demenz, der 15 Jahre lang vergessen hat, dass noch eine zweite Insel neben seiner Insel ist, wo er eingeschlagen ist. Und huch!
Satyrn.
Huch, wusste ich ja gar nicht. Und wie der zusammengeschissen wird von Hatalol oder wie der auch immer der heißt, der Anführer der Kukul.
Hatalnul oder so, ja.
Ja, und das, also entweder lassen sie, ich meine, ich weiß, worauf sie hier raus wollen. Das ist klar, worauf sie hinaus wollen, damit dort ein Pakt gegründet wird, ne? Damit die Erida, die Krokul und die Zerschlagenen oder wie auch immer, die sich jetzt da nennen, und die Drenai wieder zusammenfinden und halt das neue Drenaische Empire. Ist völlig okay, wo wir hinaus wollen. Aber dabei Velen so dämlich, so gottdämlich stehen zu lassen, der wird da ja Findest quasi du? Auch von. Ja, voll, der wird ja auch von dem voll zusammengeschissen.
Guck mal, der kommt und aber dann das hat fängt. Extra gemacht.
Ja, und dann fängt er an, sich zu rechtfertigen, so aka wie Sünden der Schwester. Ja, hätten wir gewusst, dass hier ein Baum drin ist, hätten wir nichts getan. Und der so, ja, nee, ich hab aber die Rangari in auf der Scherbenwelt geholfen. Nö, ich hatte gar keine Zeit hier. Ich meine, der ist der Allianz beigetreten und der kann nicht mal kurz nachfragen, ob sie eine kleine Streitmacht hätten, um so eine kleine piesige Insel, die wir als Start-Drenai-Typis schon aufräumen, vielleicht zu sichern?
Ich habe das, glaube ich, anders verstanden als du. Ich glaube, ich habe das eher so verstanden, ja, wir gehen da mit und dann kämpft Velen und Haratun oder wie der heißt, und man selbst da gegen diese Satyren. Aber das ist alles egal. Der hätte auch nur uns schicken können. Der hätte das wahrscheinlich auch alleine machen können. Ja, der hat das bewusst gemacht, weil er sich mit denen da unterhalten wollte.
Ja, definitiv. Aber wie blöd lassen sie ihn da stehen und wie blöd müssen die anderen beiden sein, um darauf zu kommen und sagen, ja, ist eine geile Idee, den als Anführer, ne, da gehen wir mit, da machen wir mit. Nee, also wirklich. Also ich habe da heute Morgen einen leichten Rage-Quit gehabt. Ich glaube, ich habe 10 Minuten habe ich gerantet, weil es war schon zu übertrieben.
Es ist aus meiner Sicht auch die schwächste, der schwächste Moment oder wie auch immer man das nennen will in der Questreihe auf jeden.
Ja, es ist auch so stupide.
Ja, es nimmt auch den Flow raus. Also, Voll. Ich finde das in auf der Scherbenwelt mit Schattrad und der.
Wo du dann auch hin, du auf einmal stehst, da schlägt dein Herz höher, da geht die Gänsehaut los, weil so, ey, wie auch Hut, da oben Tore. Ja.
Ich finde auch die Story mit der, dieser Kristallschmieden oder was das da war, die fand ich auch ganz cool, die pisst ist, weil sie da mit ihrem Vater den Probleme hat und alles wieder.
Und die Linse, die du ihr dann gibst, das Geschenk und so. Komplett insane, wirklich. Alles mit auch hin, du war super toll. Wir haben gar nicht gewusst, dass im Auchindun da diese Gräber sind. Manche sind dann aus dem Chat schnell nach Cataclysm Classic gegangen, um zu gucken, war das damals wirklich schon? Ich habe das nicht gesehen. Wirklich, ich hatte das nicht gedacht, dass das damals schon war. Und als wir dann Dore da oben gesehen haben, da ist halt wieder Naru. Ich meine, das wird dann wahrscheinlich der Energiekern für die neue Stadt sein. Immer so viele Naru haben wir nicht mehr.
Ja. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Also da, wo kommt die Stadt hin? Weil wir haben einmal schon eben benannte Kristallschmieden da. Die spricht davon, dass schon ihr Vater ein Schattrad gebaut hat und jetzt macht sie das und sie will wieder ein neues Schattrad und sie wird in Schattrad sterben wie ihr Vater, weil das ist offensichtlich Familientradition oder so. Sprich, die will ein neues Schattrad bauen. Okay. Ja. Dann hast du unseren Oberingenieur in der Exo da, Ramul, glaube ich. Die ganzen Trainer-Namen, es tut mir leid, geil, aber für mich alle irgendwie Ahul
und Ramul. Aber ich finde die geil. Also ich feiere die Trainer voll, ne?
Ich kriege die nur immer schnell durcheinander, aber ich glaube Ramul heißt der.
Ja.
Und der will ja, zumindest klingt das für mich so, eher so eine Art Raumschiff oder Exo-Renovierung vornehmen.
Ja.
Und jetzt arbeiten die aber zusammen an einem Entwurf.
Ja,
und jetzt ist die Frage, wo kommt der hin?
Man hört ja auch von anderen, dass es auch Argus ruhig sein könnte. Also du hast alle drei Kandidaten definitiv drin. Wir hatten heute Morgen leichte Überlegung und das ist jetzt dieser Unterschied, den ich zu Troll meine. Über die Drenai-Quest-Reihe können wir uns, glaube ich, jetzt eine Stunde lang unterhalten, weil so viele Fragen in Fragen in Fragen in Fragen sind. Troll abgeschlossen, sauber, fertig, sauber, schön, alles. Aber so, das ist das jetzt mit der Stadt. Wir hatten heute Morgen die Idee und ich glaube, das ist das Schlüssigste. Wir werden nirgendwo von den drei eine haben, sondern sie wird wahrscheinlich im Orbit von Azeroth sein und du wirst von den drei Zonen einen Direkt-Teleporter haben. Denn überall hast du ja schon diese Teleportmechanik. Also Blizzard gibt sich wirklich Mühe zu zeigen, die Draenei können dich teleportieren, egal wann, wie, wo. Die sind noch krasser als Mages, denn die können dir auch einfach einen Kristall mitgeben. Ein Magier kann nur sich selbst oder einen Portal erschaffen. Die sind so krass drauf, die geben dir einfach einen Stein mit und du portest dich, wohin du willst. Das ist sehr auffällig, wie krass sie dieses zeigen. Weil auch in Auchindun. In Auchindun porten die dich mal eben schnell von der da nach da nach da nach da nach da. Das ist eine super coole Sache. Und deswegen denke ich tatsächlich, es wird eine Raumstation. Und wir werden vor der Exoda von Argus und von Shadrat aus direkt dorthin können. Also so eine Art Stargate oder du gehst rein, kommst direkt raus. Ich meine, überlegt mal mit dieser neuen Technologie, die wir haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Du gehst durch so eine Art Lichtschein durch und kommst instant ohne Ladebalken in dieser Main City aus. Mhm. Geil.
Ich finde die Idee mega gut. Und als du das mir jetzt erzählt hast gerade, hatte ich einen Gedanken. Mal gucken, was du davon hältst. Es gibt das schon in klein, und zwar der Netherlicht-Tiegel. Oder Tempel, oder wie auch immer das Ding heißt. Die Kassenhalle, der Priester. Genau, der ist wahrscheinlich im Wirbel in Nether.
Ja, und das ist ein hochheiliger Ort, ne? Ich glaube nicht, dass die den nehmen.
Nee, das wollte ich auch gar nicht sagen. Ich wollte nur darauf hinaus, es kann ja genau das sein. Die machen halt ein Raumschiff oder Raumstation oder whatever.
Ja.
Und die ist versteckt, weil sie haben wahrscheinlich auch keinen Bock, nochmal zu fliehen. Die machen jetzt keine Heimat auf Azeroth oder so. Die sind zwar auf Azeroth angekommen irgendwie irgendwo, aber einige leben ja auch noch auf Draenor, andere leben ja noch auf Argos.
Du würdest es eben keine dieser neuen Völkern recht machen.
Ja.
Ne? Das ist der Punkt, ja.
Aber diese Raumstation-Geschichte und dann auch noch versteckt, das passt auch zur Geschichte des Volkes, dass die ja Flüchtende sind.
Auch im Exil, sagt Vachtwählen ja noch. Genau. Wir werden unsere Station im Exil oder unsere Stadt im Exil, ne, machen. Und das ist, finde ich, genau das, ja, Exil, das der leere Raum.
Drenai heißt doch sogar Flüchtender oder so ähnlich, oder nicht?
Kann sein.
Meaning exiled ones in their own tongue. Ja, genau. Also die im Exil leben.
Genau. Ja, und deswegen finde ich das tatsächlich, also das ist uns heute Morgen so im Chat gekommen und finde ich eine unglaublich starke Idee. Wie gesagt, ich kann es mir auch rein Gameplay-technisch, so rein visuell-technisch so geil vorstellen. Du gehst so durch so ein Ding durch, wupp, und bist halt so Stargate-technisch, kommst direkt auf der anderen Seite raus und alles ist super cool. Da hast eine coole City. Ja, würde super viel bringen. Wir haben weiterhin Platzprobleme auf Azeroth. Die werden keinen Neuaufbau der Exodar machen, genauso wie sie auch. Guck mal, wir haben Tel Drassil und das wird bleiben. Tel Drassil als Startgebiet der Nachtelfen wird bleiben. Ganz viele haben gehofft, so, oh ja, haben wir jetzt neues Startgebiet mit Bellamef. Nein, man kann World of Warcraft nicht das absoluteste vom absolutesten Startgebiet klauen. Und das ist Tel Drassil. Also es gibt nichts Ikonischeres als das Startgebiet von Tel Drassil in World of Warcraft. Geht einfach
Sicher?
Nicht. Ja. Gibt's
ich finde den Wald von Elwin mit Hogger und so weiter auch ziemlich
gut. Vom reinen, in der Close Beta war das allererste mit, was man damals spielen konnte. Tatsächlich. Und egal wann Hortler nicht spielen konnten, sind sie nach Tel Drassil gegangen. Ah. Ne? Also, doch.
Ja, also dieses Raumstationsding hat auf jeden Fall auch den Charme, dass man ja das Dalaran-Problem hat. Was ich mit dem Dalaran-Problem meine, ist, jeder mag Dalaran, keine Frage, aber Dalaran ist schon ein bisschen oft dran gekommen. Also, ja,
voll.
Also es ist ein bisschen ausgelutscht und dann hättest du vielleicht die Möglichkeit für ein zweites Dalaran. Sprich, eine zweite neutrale Stadt, wo jeder hin kann und die ihre Position ändern kann.
Ja, und auch Hortler haben keine Probleme bei den Drenai, das wissen wir. Die Drenai sind da eigentlich ziemlich gechillt, was das angeht. Und gerade in Zukunft wird es so sein. Ich meine, es triggert ganz viele Leute. Ich habe da super viele Diskussionen hinter mir, in gewissen Foren und so. Und das, nee, kann da nicht sein. Wir müssen hier Orc-Humans, wir müssen Krieg haben. Da kann kein Mensch in so eine. Doch, kann. Wir reden vom Individuum. Das heißt nicht, die ganze Allianz fällt da gleich ein oder die ganze Horde kommt kurz nach Sturmwind, sondern das Individuum geht darüber. Und wir sind sowieso die absoluten Megahelden. Das ist was ganz anderes.
Also, die Drenai waren schon immer ziemlich neutral. Beispiel: Shadrat in Burning Crusade.
Voll.
Also ich weiß nicht, ob diese Leute, die seit Ewigkeiten WoW spielen, sich an die alten Zeiten immer zurück erinnern wollen, die sich an die alten Zeiten zurück erinnern können.
Ist so. Es ist ja auch genauso, wie Leute in Shadowlands gesagt haben, boah, viel zu abgespaced. Ich meine, wir haben literally Aliens bekommen in Burning Crusade. Und es sind wirklich Aliens. So, keine Ahnung. Es ist was anderes. Ist ja auch okay. Aber deswegen, so eine neutrale City, wie jetzt auch Bellamef ist, kann man ja eben mit diesem Buff, ne, eine Wächtereule wacht über dich und sowas. Oder Lothrimar, Tyralion ist in Silbermond, weil er dort mit Liadrin, ich meine, imagine, das sind Paladin-Ordensanführer. Natürlich reden die irgendwo zusammen. Und Lothrimar, Terror und Tyralion, hallo? Natürlich.
Zumal, also das finde ich sowieso interessanter. Du hast halt die Möglichkeit, dass wenn Völker miteinander was machen, dass sie sich auch hintergehen. Dieses stumpfe, oh, wir sind verfeindet und hauen uns auf die Fresse, das ist so langweilig.
Da gibt's keine
Intrigen. In jeder Hinsicht. Genau. Es gibt keine Tiefe, es gibt keine Intrigen, es gibt keine Verbindungen, es gibt keinen Verrat, es gibt keine Leidenschaft, es ist einfach nur stumpfe Gewalt.
Ja.
Du brauchst Zusammenarbeit, damit es halt wirklich scheppert.
Völlig. Beste Beispiel ist doch, klar, du kannst es intern in einer machen, wie in Putras und Varimatras, Aber das irgendwann, du brauchst ja mal ein bisschen Würze da drin, ne? Und dann ist das so.
Das stimmt.
Aber wie gesagt, um bei den Drenai zu bleiben, also erstmal fand ich das draußen auf der Azyr-Mythos-Insel komplett crazy.
Ja, ja, das, auch das hätten sie einfach rausnehmen können. Die hätten sich auch einfach so streiten können.
Ja, also oder irgendwas anderes erledigen können.
Oder sie haben das da, also es gibt noch eine Möglichkeit, ne? Sie haben das da reingenommen, weil sie unbedingt was zu den Saartüren machen wollten. Aber glaubst du, die Saartüren kommen nochmal wirklich zurück?
Also ich meine, die Saartüren sind natürlich eine sehr interessante Sache. Da haben wir heute Morgen auch lange drüber gesprochen, weil ich mich gewundert hat, warum kennen die anderen beiden Dudes Saartüren? Ja, ich meine, Saartüren waren auch in der Scherbenwelt unterwegs, aber rübergebrachte aus Azeroth. Ansonsten sind Saartüren Nachtelfen. Fertig. Ende aus. Geschichte Mickey Mouse. Krokul dürften sie nicht kennen. Erida dürften sie nicht kennen. Haben sie hinterher noch ein bisschen aufgeklärt, dass der Erida-Typi, der Rote, die Saattür nicht kennt. Und ein bisschen hat er sie ja versucht zu erkennen. Nur das sagt aber auch ganz cool, das sind niedere Dämonen. Und da kam mir nämlich Wählen das zweite Mal sehr sus vor. Denn das war nicht der Wählen, den ich kenne. Was er dort gedroppt hat, da müssen wir eine Endlösung finden. Wie ich den Satz gelesen habe, habe ich mir gedacht, war das so? Ich meine, du hast bestimmt nicht in Deutsch gespielt, oder?
Nee.
In Deutschen steht
das. Ich habe die auf Englisch gespielt, aber ich habe einen Teil davon bei Craft gesehen. Aber an den Teil erinnere ich mich jetzt nicht.
Okay, da steht im wahrsten wirklich auf schwarz auf weiß, wir brauchen eine Endlösung. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist hart.
Endlösung ist in der deutschen Sprache
sehr
belegt.
Schwierig. Also, sehr schwierig. Auf jeden Fall.
Es kann natürlich einfach sein, dass der Übersetzer in dem Moment geschlafen hat. Man hätte öfter irgendwie sowas schreiben können wie eine finale Lösung oder
ja,
so.
Ja, wir müssen ja, einfach was finden.
Die Wortwahl ist belegt, ja.
Aber das ist nicht nur, dass die Wortwahl ziemlich cringe, also ziemlich beschissen ist. Nein. Wählen wäre nie derjenige gewesen, der eine Endlösung. Der ist ein zweiter Anduin. Der glaubt immer an die Hoffnung, auch jetzt wieder. Und eigentlich ist der derjenige, der glaubt, dass man Saattür wieder zurückholen kann.
Ich hoffe doch sehr, dass das ein Übersetzungsproblem ist. Ich bezweifle sehr stark, dass Wählen die Zusammentreibung und Vernichtung aller Saattüren fordert.
Chat, ihr habt es heute Morgen mitbekommen. Ihr könnt gerne mal bestätigen. Ja. Ist so. Ja. Kein Shit. Und der sagt dann auch, das ist ja das Krasse, der sagt ja auch richtig, und wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann müssen wir uns später um die Endlösung kümmern. Und dann hinterher, wenn du an diesem Feld bist, dann sagt er ja, oh, wir können es anscheinend jetzt schon zu Ende bringen. Jetzt und hier können wir es schon komplett zu Ende bringen. Und ich denke, das ist doch nicht Wählen. Wählen würde doch eigentlich alles versuchen, so wie ein Anduin es ja jetzt wieder wird, und war früher, weswegen die beiden ja auch so gut zusammengepasst haben.
Das ist voll widersprüchlich, weil, guck mal, am Ende von Legion, ne, da gab's ja diese Unterhaltung zwischen Illidan und Wählen. Ja. Und da wirkte es ja tatsächlich so, dass Wählen gebrochen ist. Also er verlor ja Wählen seinen eigenen Sohn, er wusste das, ist eine Prophezeiung und so weiter. Da hat man ihn ja irgendwie wieder aufgepäppelt, damit er einem hilft. Und dann gab es diese philosophische Diskussion von Illidan und hat er noch ideologisch eins von Illidan über die Mütze bekommen und Wählen wusste nicht mal, was er glauben soll. So wenn seitdem nichts gewesen wäre, dann würde ich das nachvollziehen, dass Wählen jetzt einfach denkt, ja, ach fuck it, dann heiliger Kreuzzug, scheiß doch drauf, wir töten alles Ungläubige. Aber dazwischen war ja was. Wir hatten ja diese Questreihe, wo wir die anderen Drenai, die halt der Legion dienten oder von dem Fell oder sonst irgendwas
schon
korrumpiert waren,
das zurückholen.
Ja, stimmt, auch Kalia, genau, Wählen war ja auch involviert mit Anduin und ja, stimmt, um Kalia wiederzuholen. Das heißt, da in beiden Fällen hat Wählen sich ja als derjenige gezeigt, der nicht vernichtet, sondern der Hoffnung zurückholt, der gerne Hoffnung mit Magie oder
er war derjenige, der Anduin überhaupt diesen Leid Bums gegeben hat, der Hoffnung. Auch generell Legion, Netalich-Tempel. Auch da schon noch so, ne? Gut, war ja danach mit dem Sohnemann. Aber wie gesagt, dann BFA und wie du schon sagst, auch danach und also Wählen eigentlich nicht. Und Wählen ist der Dude, der noch in letzter Spur versuchen würde, die Saattür wieder zu
Ich hab eine Idee. Ich weiß nicht, ob die dir gefallen wird. In der Questreihe, wo wir die Menari heißen, die Roten Drenner, ne?
Ja.
Genau, als wir die zurückholen, da kriegen wir doch diesen Kristall, mit dem angeblich Sargeras mit einem reden kann. Ja. Wen hat den mitgenommen?
Hat er,
Kando. Ja. und der unterhält sich mit Sargeras. Und dadurch verliert der vielleicht ein bisschen den Verstand. Also nicht komplett, der dreht nicht wirklich durch, aber dass er aufgrund dieser Zwiesprache irgendwie anfängt, ein bisschen andere Gedanken zu bekommen, gereizt zu sein, überzureagieren, sowas.
Habe ich mir auch überlegt, wir hatten heute Morgen auch ein bisschen drüber philosophiert, ob Sargeras da schon jetzt Finger wirklich mit im Spiel haben könnte. Aber boah, bitte nicht. Also die sind ja gerade im Aufbruch und ich würde mir auch wirklich wünschen, dass da, ich meine, Velen muss weg, wissen wir alle, ne? Old Generation, New Generation, der Wechsel kommt gerade. Aber ich sehe schon, dass der...
Aus meiner Sicht muss Velen aus einem ganz anderen Grund weg. Nicht, weil er ein alter Charakter ist, sondern ich finde, Velen muss weg, weil er zu mächtig ist.
Das sowieso, der Prophet generell.
Ja, ja, es gibt so bestimmte Charaktere, Malfurion ist auch so einer,
ja.
Die sind zu mächtig. Die ja. dürfen nicht normal rumlaufen, weil
ja.
du denkst dir die ganze Zeit so, hä, warum muss ich das machen? Du kannst mit dem Finger schnipsen und die halbe Armee
ist
kaputt.
Aber genau, das ist das Nächste. So Prophet und dann Azyrmutus-Insel. Ich weiß, ich werde heute noch 10-mal die Azyrmutus-Insel erwähnen, aber ich war wirklich sauer heute Morgen. Das war wirklich schlimm. Nee, aber deswegen, ich meine, er muss weg. Vielleicht, dass er sich opfert. Ich sehe tatsächlich das, was ich sehe für Velen ist, er steigt auf zu einem Naru und wird die Energiequelle für die neue Stadt. Sowas?
Oder er rettet einen Naru.
Ja, wie schon mal, Draenor, kennen wir ja.
Aber das kostet ihn jetzt so viel Energie,
dass er stirbt.
Dass er stirbt oder sowas.
Völlig, völlig okay.
Was ist, wenn, wir Veleda. Haben das doch gesehen mit, wir haben das doch jetzt gesehen mit, hier, Untoten-Quest-Reihe, mit dem Schallroten Kreuzzug, die zu so einem Lichtwesen geworden ist.
Ja.
Velen verschmilzt mit einem Nahu-Lichtwesen.
Ja, genau, um denen seine letzte Energie wiederzugeben.
Ja,
die er braucht.
Das sehe ich.
Und da sehe ich Bälle da auf jeden Fall. Kann ja gut sein, weil das ja auch wahrscheinlich ein huge Main-Naru sein wird. Und der kann dann auch nicht mit ein bisschen Heilzauber oder
damit
so, sondern
Heilsturz heilig auch bleibt und diese ganze Schattenmagie weggeht. Dafür opfert sich Velen. Das würde passen. Ja.
Ja, das ist ja auch diesen Riss in Khas Algar, der untersucht werden muss.
Mhm.
Ja. Egal, auf jeden Fall, das könnte spannend werden. Das könnte sehr spannend werden. Aber ansonsten muss ich sagen, Trainer-Quest-Reihe trotzdem cool. Ich fand auch cool, dass zum Schluss so viele da waren. Das war.
Genau. Sehr, ich glaube, als Trainer-Spieler, der sein Volk richtig mag, ich glaube, er kann das richtig cool finden. Also, da war ja nahezu jeder NPC, der irgendwie eine Rolle spielt bei den Drenner. Also, ich weiß, dafür misst man nur ganz wenige Leute.
Weil ich es gerade lese, passt dann der Comic mit Old Man Anduin noch? Ich glaube, dass Anduin dort dann nicht der Old Man sein wird, sondern dass nur eine Stilisierung sein soll, dafür, was er alles erlebt hat. Das ist Old Man quasi. Also er wird in dem jetzigen Alter sein. Und das kann der finale Krieg sein, wo dann Velen sich
Old
opfert,
Man,
um...
Das, was wir da sehen, könnte genau das sein.
Ja.
Also
ja,
Anduin
genau,
und Velen gehen nach Hallsturz und bereiten sich auf die letzte Schlacht vor.
Ja.
Das ist natürlich nicht die letzte Schlacht sein wird, aber es ist dann vielleicht metaphorisch gesprochen Velens letzte Schlacht gegen die Leere.
Sein heiliger Krieg, wo er halt dem, weil wir denken, ich meine, wir wissen es alle, da wird ein super mega krasser, heftiger Super Space Naru drin stecken in diesem Riesenkristall. Oder vielleicht eine ganze Armee und da brauchen wir einen Velen für, der sich da komplett reinopfert, damit es losgeht. Ne?
Also ich bin ja immer noch dafür, dass das einfach ein Geschwisterteil von Xera ist. Dass es quasi mehrere Mutter-Naru gibt.
Ja, aber ich denke sogar noch was darüber. Weil wir wissen ja immer noch, Naru sind ja nur, haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, Naru sind anscheinend ein Gefäß, entweder mit Licht oder mit Leere gefüllt. Beziehungsweise entweder mit Licht gefüllt oder es entsteht die Leere da drin und er geht dazu über. Wir haben ja auch schon blaue Naru gefunden, die so...
Und grüne und rote und ich glaube in fast allen Farben.
Ja, auf jeden Fall kann es sehr gut sein, dass das vielleicht, es ist nicht ganz ein Naru, der da drin ist, aber wir setzen es irgendwo gleich. Es ist vielleicht ein anderes Wesen, aber das Mutterwesen davon quasi. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Naru, aber der braucht halt auch so komplett viel Energie dann oder was weiß ich was.
Mhm.
Und das könnte es durchaus sein. Ansonsten, wie gesagt, habe ich zur Drenei. Ich bin gespannt, wo sie hinkommen, wo es hinführt, was da noch passiert, das ist, die lassen halt sehr viele Fragezeichen offen. Das ist der Punkt bei den Draenei. Du willst weiter questen und dann geht's halt einfach nicht weiter. Das ist halt sehr schade, aber auch halt typisch geil. Aber ansonsten, Draenei, weiß ich nicht. Ja, passt.
Ich finde die voll gut, ehrlich gesagt. Es gibt diese Schwachstelle auch, also sowohl gameplay-technisch als auch storytechnisch mit den Satyren, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich fand das schon mega nice, dass man zurück zur Stadt und auch Hodun geht, dass man sich um die Seelen kümmert, dass man alle einsammelt, dass es darum geht, dass die Draenei eine neue Heimat brauchen. Das ist all das, was man aus meiner Sicht erwartet von einer Draenei-Traditionsquestreihe. Also was erwartet man noch?
Nee, die ist auch safe Frage, gut, ne? Keine Frage. Die ist safe gut. Auch die beiden Traditionsausrüstungssets finde ich super passend für beide Völker. Absolut. Auch die Maske der Trolle, weiß ich, hat ein bisschen Kritik abbekommen, aber dabei ist es 1:1 einfach Senjins Maske. Super gut und akkurat umgesetzt. Der hat ja wirklich diese lange, spitze Warcraft 2 3, weiß ich gerade gar nicht.
Ja.
Auch in Fanzeichnungen und sowas, immer diese Maske so. Also wirklich akkurat perfekt umgesetzt. Auch bei den Draenei sieht wirklich klasse aus. Ja, wirklich, wirklich, wirklich gut. Und weil ich es gerade lese, wegen Ilun und den Naro. Ja, das haben wir hier, glaube ich, im Lorewalker schon 200 Mal besprochen. Das ist halt lediglich Khadgars Aussage, dass die Neru von den Ilun stammen. Und Khadgar ist ein bisschen biased, möchte ich behaupten. Und außerdem tot.
Ich glaube, diese Elun-Geschichte, I don't know.
Das ist
halt sehr, Übergang, sehr schwierig.
Ja. Ich denke, das ist halt ein guter Übergang.
Ist es? Ja, ich würde noch eine Sache machen, ja, weil Elun.
Ja.
Streng genommen, also zur Erklärung, es war, man könnte nur mit einem Naro aus der Linie, also Abstammungslinie von Xeras Kern wiedererwecken. Das war die Erklärung. Dann, es gibt keinen mehr, also alle, die direkt mit Xera verwandt waren, sind bereits tot.
Ja.
Was für mich ein Anzeichen darauf ist, dass es mehrere Mutter-Naro gibt, ansonsten gibt es
der Name keinen Sinn. Bäume.
Genau. Mhm. Und vielleicht ist Xera die Mutter aller gelben Naro gewesen und die sind alle futsch. Maybe. I don't know. Mhm. Dann sagt Khadgar, aber er hat ein Buch gelesen, ich glaube in Karazhan oder Dalaran, hat er nicht genau gesagt, glaube ich, aber er hat ein Buch gelesen und da steht drin, dass Elun vielleicht die Schöpferin der Naru ist. Genau so sagt er es. Er ist sich selbst nicht sicher. Mhm. Er sagt selbst, er hat so irgendwo gelesen. Dann benutzen wir ja die Träne von Elun, um Xera wieder zu erwecken. Mhm. So, die Träne von Elun. Wir wissen nicht genau, wo die herkommt. Aber wir haben etwas Ähnliches gehabt, nämlich jetzt, um den neuen Weltenbaum zu erschaffen. Mhm. Da hatten wir auch eine Träne von Elun, die erschaffen worden ist mit der Winterkönigin und Tyrande. Mhm. Tyrande, glaube ich, nur Mittel zum Zweck war. Es war Winterkönigin und Elun, die zusammen Magie gewirkt haben. Dabei ist der Samen entstanden, aus dem dann der neue Weltenbaum geworden ist. Mhm. Also ist es doch nicht abwegig, dass die Tränen von Elun entstanden sind, als Elun mit einer anderen Gottheit zusammengearbeitet hat. Mhm. Und diese Gottheit ist die Schöpferin der Naru.
Kann sehr gut sein, ja. Ich meine, gut, Elun ist halt, haben wir ja keine Ahnung, wie oft, wie viele. Eigentlich müssten wir ja irgendwo noch eine Jubiläumsfolge Elun widmen, weil. Aber ich glaube, das wird auch jemals und gerade jetzt unter dem Banner von Chris Metzen so bleiben. Elun wird das allerhöchste, heiligste, mystischste Wesen sein, was wir in World of Warcraft haben. Wird einfach so bleiben. Und das ist auch cool.
Könnte gut sein, ja.
Ich sehe sie schon als oberes Überlichtleben. Irgendwie so. Aber super, super.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, ne? Ja. Also, wenn du ein Beispiel, wenn du sagst, Elun ist Azeroth. Ob jetzt direkt oder nur der Traum von Azeroth oder sonst irgendwas. Mhm. Und du weiter annimmst, Azeroth ist die Erschafferin des Universums oder der Treibstoff des Universums oder. Mhm. Egal, welche Argumentation du von denen nimmst, wenn du nur diese Grundannahmen hast, dann ist Azeroth sowieso Erschafferin der Naru, weil Azeroth alles erschaffen hat.
Ja.
Und darum hat es auch funktioniert.
Ja.
Also man kann sehr viele unterschiedliche Argumentationen fahren, glaube ich, warum Elun das gemacht haben muss. Was ich damit nur sagen will, das heißt nicht unbedingt, dass Elun ein Lichtgott ist oder so. Das ist eine Möglichkeit, ja, aber es gibt auch viele Auswege aus dieser Argumentation.
Völlig. Aber wie gesagt, Elun ist halt einfach gigantisch. Also ich wirklich, das ist ein Traum von mir. Ich werde ja irgendwann mal die Chefin von World of Warcraft oder von Warcraft, hat mir ja versprochen auf dem London-Event, dass sie sich darum kümmern wird, dass ich mit Chris Metzmeimer zusammenkomme, um meine Unterschrift auf den Arm abzuholen für ein Tattoo. Und ich schwöre, während er mir unterschreibt auf den Arm, werde ich mir, glaube ich, monatelang eine Frage überlegen, die ich genau in diesem Zeitraum ihm stellen kann und die er mir beantworten kann. Und das wird irgendwas mit Elun sein. Safe.
Also meine favorisierte Sache ist ja, dass Azeroth irgendwie der Obergott ist. Ja. Entweder mit weiteren daneben oder mit direkten Göttern darunter, die nicht die Titanen sind oder so, sondern halt was dazwischen. Und da würde ich dann Elun hinpacken. Da würde ich vielleicht sogar Sagaras hinpacken. Also Sagaras gar kein Titan ist.
Ja.
Vielleicht Anshe.
Ja.
So, es gibt so ein paar mysteriöse Gottheiten, die ein paar Level drüber sind, die sich sogar häufig vielleicht raushalten, mit Ausnahme von Sagaras, der. Also, ich sehe Sagaras gerne da, dass ich sage, Sagaras war halt irgendein krasses Wesen und wurde von Amantul und Norgannon durch Domination Magic halt versklavt.
Ich denke auch immer noch, ein Sagaras könnte noch so einen Illidan-Move bekommen. Hat bei Illidan echt geklappt, gut geklappt, muss man sagen, hat wirklich gut geklappt. Und den könnte Sagaras schon bekommen.
Ja. Also, so wie Sagaras geschrieben ist, ist er auch nicht das Böse, sondern so wie Sagaras geschrieben ist, macht er Böses. Und das ist ja auch das.
Wirklich?
Ich würde schon
macht
sagen.
Macht er Böses?
Er ist im wahrsten Sinne des Wortes Lucifer oder so. Das, was er macht, wird von vielen Leuten als böse angesehen, aber seine Beweggründe, die sind irgendwie immer begründet. Er zweifelt an der Schöpfung, weil er einen Grund hat zu zweifeln, weil er Insights hat, weil er gecheckt hat, so kann es nicht weitergehen.
Und
dann dreht er vielleicht durch und macht Sachen, oder vielleicht dreht er gar nicht durch, aber er sieht, um sein Mittel zu erreichen, muss er bestimmte Dinge tun. Und wir blicken da drauf und sagen, mit unserer Ethik oder mit unserer Weltanschauung ist das nicht vereinbar. Mhm. Aber aus deiner Sicht ist es so.
Was ja auch Odin uns sagt, wir verstehen das nicht. Wir sind, unser Geist ist zu klein, um das alles zu verstehen.
Es gibt manchmal diese Ameisen-Metapher. Ich mag die nicht hundertprozentig, weil auch Ameisen haben irgendwie natürlich das Recht zu leben und so weiter. Aber stell dir vor, du willst ein Gebäude bauen. Oder du willst einen Wald irgendwie aufforsten oder so, dann interessieren dich nicht irgendwelche Ameisenhügel, die da sind. Die machst du platt. Du denkst nicht darüber nach. Und das ist eigentlich das Level, auf dem Sagaras über sterbliche Völker nachdenkt.
Ja, freilich. Deswegen sage ich ja auch, und ich meine, ich kenne uns Menschen, wir Menschen sind halt so, wir machen alles, gib uns die Welt und wir machen sie kaputt, ist einfach das beste Zitat, was es auf der Welt gibt. Ja, und der macht nichts anderes. Für den sind wir, wie du schon sagst, Ameisen. Wir haben keine Wichtigkeit, wir haben kein Gewicht. In dem Ausmaß, in dem er denkt, haben wir kein Gewicht. Wir sind nutzlos einfach. Und allein nur, wenn Sagaras wüsste, oder vielleicht weiß er es sogar, dass die Nasrisim ihm verarscht haben und was dahinter noch alles steckte, das würde ihn ja noch heftiger durchdrehen lassen und so weiter.
Genau. Das ist aber übrigens ein Irrglaube, ne? Und das ist ja auch, also das ist so die aus meiner Sicht, das ist die große Geschichte, die WoW seit Jahren versucht zu erzählen, dass es ein Irrglaube ist, dass wir sterblichen Ameisen sind. Also die Götter irren sich da, sie sind überheblich, sie sind arrogant und so weiter. Was übrigens ein häufiges Motiv in vielen Mythologien ist, dass diese großen Götter über einer unglaublichen Arroganz eine Ignoranz entwickeln und nicht mehr wahrnehmen, was unter ihnen ist und wie mächtig das ist, bis sie dann abgelöst werden von ihren eigenen Erschaffungen oder von ihren eigenen Untertanen, die sie dann stürzen.
Griechische Mythologie mit die beste da, ne?
Ja, Zeus, griechische Mythologie hat da viel, ägyptische hat auch ein bisschen was. Und ich glaube, das ist so die große Geschichte, die uns ja immer erzählt wird, freier Wille, dass wir Sterblichen uns unterscheiden. Und manchmal erkennen die das, aber häufig auch nicht.
Algalon ist der Beste, der das dann erkannt hat, ne?
Genau. Mhm. Ja, Algalon ist einer, der es erkannt hat, genau. Ja. Und den mussten wir erst auf die Mütze hauen, damit er es erkennt. Soval, die ganze Zeit war der auch, überlegte, wie Soval über Bane gesprochen hat. Der hält den da und dann erbärmlich und lässt die Kuh da runterfallen und scheißt doch drauf. Und da war, Soval war ja komplett geflasht von Anduin. Das war was, was er nicht erwartet hat. Wo dann Soval auf einmal kurz innegehalten hat und gesagt, interessant. So mehr hat es nicht gereicht, aber immerhin.
Ey, der hatte wenig Screentime, hallo?
Ja, das stimmt.
Aber, ja, nee, stimmt schon. Aber eigentlich hätte ich jetzt einen geilen Übergang zu Heilsturz geplant. Der passt jetzt schon nicht mehr, ist nicht schlimm. Ich glaube, wir quetschen mal kurz das dazwischen, was ich dir gegeben habe, okay?
Ja,
weil, ich meine, eigentlich wollten wir jetzt über die Zonen sprechen. Ich würde noch mal liebend gern Vorbote irgendwie ganz kurz in reinholen, die Vorboten-Questreihe, weil ich halt heute auch dein Video gesehen habe und weil wir heute noch was bekommen haben. Und zwar habe ich mach's mal bei mir im Stream hier auch an, damit es dann auch alle hören. Und zwar hast du da die Voice Lines, habe ich dir geschickt, vom Locust Walker, vom Raumgänger. Und hör dir mal von 1 bis 5 nacheinander die Pissed-Sachen an. Also, dass er pissed ist, verärgert. Okay?
Ich kenn's ja, die habe ich auf Englisch gehört. Sind das die Deutschen?
Hier ist ein Hinweis.
Okay,
ist ein uraltes Wort der Macht.
Also ich lasse den Stream
gleich laufen. Wenn ich es euch ins Ohr flüstere, fallt ihr dem Wahnsinn anheim. Besteht ihr immer noch auf euren Unsinn? Vorsicht! Ich hantiere mit Mächten jenseits eures Vorstellungsvermögens. Ja, ich habe einen richtigen Namen, aber er geht euch nichts an. Sobald ich ihn laut ausspreche, öffnen sich tausende leeren Portale, aus denen einige sehr unangenehme Wesen kommen, die alte Schulden eintreiben wollen. Aber wenn ihr unbedingt sehen wollt, wie die Wirklichkeit selbst in Stücke gerissen wird, fragt ruhig weiter nach meinem Namen.
Sag, wenn du durch bist.
Der Letzte. Ja, das passt ja 100%.
Geil, oder?
Ja. Also wir haben ja darüber gesprochen, ob er der Vorbote oder die der Counterpart, also das, was jetzt Aleria sein wird für uns, ob er eins von beiden ist, das klingt sehr danach, dass er der Vorbote war.
Ja, oder sogar Dimensius ist. Also so eine Art Abkömmling oder sowas. Vielleicht eine Vorbote halt. Was ich noch interessant war, als ich dein Video heute gesehen habe, und zwar, du hast ja davon gesprochen, als du das Cinematic durchgegangen bist, dass er davon spricht, dass er Aleria in die Richtung ausbildet, dass sie es schaffen muss, weil er es nicht geschafft hat. Und du bist genau ein Frame, bist du nicht drauf eingegangen, weiß nicht, ob du den nicht mitgekriegt hast. Als er sagt, ihr müsst ihn besiegen, hat Blizzard extra bei dem ihr Pünktchen eingebaut. Das machen die nicht so. Der hat ihr, Punkt, 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 müsst ihn besiegen. Er macht eine Pause, eine stilistische Pause. Ihr, nachdenklich, auch der senkt die Stimme dabei und müsst das machen. Er ist schon, wie du sagst, wie du in deinem Video auch drauf eingehst, ist schon sehr in die Richtung so, ich kann nicht, aber du musst es schaffen, weil ich hab es nicht geschafft. Ich konnte es nicht. Ich konnte mich nicht komplett aufgeben und von allem von mir befreien.
Also es ist sehr schwierig. Also angenommen, die Geschichte wiederholt sich. Und er ist das, was wir jetzt als Xalatas kennen. Dann warum hilft er dann Aleria?
Weil er gesehen hat, dass das nicht das ist, was die Lehre ihm versprochen hat. Die Lehre hat ihn und Dimensius hat ihm gelockt. Er hat ihm gesagt, hier, du kriegst das und wir werden Welten zerstören und. Oder vielleicht wirst du der Herrscher über Karesh. Du wirst Karesh übernehmen, wenn ich damit fertig bin. Und also, dann hat er ihn fallen lassen wie ein Waschlappen und so. Und dann geht's ab.
Also ich weiß, ich baue jetzt noch einen Layer drauf, ne? Aber das fände ich eine richtig geile Story. Ihm wurde das versprochen, was du gesagt hast. Und es ist aber nicht so, dass Dimensius ihn reingelegt hat, sondern das ist nur deshalb schiefgegangen, weil Sargeras sich eingemischt hat und weil Sargeras mit Dimensius dann gekämpft hat. Maybe. Ansonsten hätte er bekommen, was Dimensius ihm versprochen hat.
By the way, zur Erklärung, diese Voice Lines sind einfach seine Pissed Voice Lines. Sprich, wenn man einen Char zu oft anklickt, das funktioniert bei so gut wie jedem NPC, dann kommt anstatt eine normale Begrüßung eine Pissed Begrüßung, sprich eine verärgerte Begrüßung. Und das sind die 5 verärgert Begrüßungen. Und er legt es so aus, als ob man nach seinem Namen fragt. Also wir wollen seinen Namen wissen. Die sind tatsächlich etwas älter, die sind gar nicht so neu. Und er will uns halt nicht seinen Namen sagen, weil er halt, oder weil dann sofort die Lehre kommt und ihn jagt. Also er impliziert damit ja auch förmlich, wenn wir herausfinden oder wenn irgendwo herausgefunden wird, wer er ist, kommt die Lehre und holt ihn. Und dann ist vorbei.
Auf der anderen Seite, warum sollte die Lehre ihn holen, wenn er der Vorbote war?
Das ist der Punkt.
Es sei denn, sie machen diese Ner'zhul-Geschichte. Ner'zhul hat ja auch den Dämonen geholfen und so weiter. Also Kyllin und Dagas letztendlich. Aber da hieß es ja, Ner'zhul hätte sie enttäuscht. Dass quasi auch der Raumgänger sie enttäuscht hat, weil die Astralen ja letztendlich überlebt haben mit einem Trick. Ist ja sogar eine ähnliche Geschichte, sind geflohen von ihrem Planeten durch Portale.
Wenn ich gerade sehe, über einen Überrest von Crash, da wollte ich drauf hinaus. Vielleicht ist er nicht Aleria, aber auch nicht der Vorbote, sondern er ist etwas wie Magni.
Oder Anduin.
Ich wollte eher auf die Richtung Magni, weil vielleicht hat die Weltenseele von Crash sich teilmanifestiert in ihm. Nicht ganz, sie kann auch nicht gerettet werden oder so. Aber er hat unglaubliches Wissen.
Und oh, das finde ich auch gerade.
Das eröffnet,
Ich lese das gerade auch im Chat. Was ist, wenn er die Weltenseele ist? Oder das, was davon übrig geblieben ist?
Ja, meine ich ja so. Das ein bisschen was ist in ihn reingegangen bei dem Explosions, was auch immer. Und dann hat er die absolute Wahrheit erkannt, quasi. Weil die Weltenseele von Crash ähnlich unserer vielleicht eine der ersten ist. Super krass, Wissen. Boom. Er hat auf einmal so einen Doctor Strange-Moment und fliegt durch alles durch und hat alles in Wissen dann drinne. Wird ihn zum absoluten Main-NPC machen, was ein bisschen krass wäre. Das heißt, sie darf wirklich nur ihn ein Auge geöffnet haben, aber nicht Macht.
Nicht unbedingt. Erinner dich daran, was passiert ist, als andere Weltenseelen gestorben sind, von denen wir bereits wissen. Sagras wollte doch Amantul und so weiter töten und hat Norgannon seinen komischen Zauber gemacht. Und die Seelen sind nach Odin und Freya und so weiter reingegangen.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass Odin und sonst was irgendwelche göttlichen Wesen deshalb sind.
Nein, überhaupt nicht.
Ja. Die haben Erkenntnisse gehabt bei den und so weiter. Bei den Titangeschmiedeten führte es dann dazu, dass sie in eine tiefe Depression gefallen sind, weil die nicht ertragen konnten, dass ihre Gottheiten zerstört sind. Und vielleicht hat der Raumgänger eine gewisse Resilienz.
Deswegen sage ich auch eher sowas wie Magni. Deswegen hatte ich da Magni im Kopf, weil muss ja nicht gleich sein, aber sowas Ähnliches. Er konnte halt auch damals die Radiant Songs hören, hatte auch ein bisschen Anforschung gemacht. Deswegen, ich meine, man muss ja sehen, er musste ja vorher schon jemand gewesen sein. Also nicht nur nach der Zerstörung von Crash, sondern vorher, weil dann ist ja das gekommen.
Also du meinst, auf Crash hat der Raumgänger gesagt, Champion.
Ja, I got Aetherite. Und das ist das Nächste, worauf ich hier... Chat, ihr seid heute wirklich gut. Ihr seid wirklich absolut bezaubernd heute. Was ist, wenn der Telongosrus Überreste von Crash sind? Und genau das glaube ich.
Oh, ja.
Und der Nebel da hinten, wo ich gesagt habe, das ist Demensius, der kommt, könnten Überreste der Weltenseele sein. Von Crash.
Könnte auch sein, ja.
Und er nuckelt davon. Deswegen ist der Telongosrus so stark, so mächtig. Ich meine, da wollte Darkan Dathnir, Alter, dieser Name, wer den damals erfunden hat, ne? Der wollte ja schon unbedingt zum Telongosrus, hat's
nie geschafft. Da wollte ich meinen Erstgeborenen nennen, tatsächlich.
Ja, alles klar, ich komme nicht auf die Taufe. Nee, du hast da diesen Zeug. In meinem Video, ich weiß nicht, hast du, denke ich mal, noch nicht geguckt?
Oder nee, noch nicht, aber auf der Playlist.
Ich habe in meinem behauptet, dass das Schwarze Imperium noch da ist. Das Schwarze Imperium ist auf der Rückseite. Dort ist, also wir wissen, und das wird jetzt ein bisschen big, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Wir wissen, Yogg-Saron hatte ein Gefängnis, Uldur. Wir wissen, Situn hatte ein Gefängnis, Tempel. Habe ich dir, glaube ich, als WhatsApp auch geschickt. En'Zoth hatte nicht so ein physisches Gefängnis. Wir hören nur in Nyalotha, dass er aus seinem Gefängnis befreit wurde, aber das war, wissen wir alle, alles mehr cringe als alles andere. Afrisabia lässt grüßen, können wir wegschmeißen. Was ist, wenn sein Gefängnis war, dass man ihn von Nyalotha getrennt hat? Er kommt jetzt in den Dolch, Ashara nimmt den Dolch, kann damit die Grenze überschreiten, den Sturm, geht nach Nyalotha, bringt En'Zoth wieder zurück zu seinem schwarzen Imperium und dort sind die Astralen. Das ist sein Volk dort, weil wir wissen von Odin in Uldam, wird jetzt gerade ein bisschen viel. Wir wissen, Buch, Odin, Uldaman, er hat immer wieder Expeditionen darüber geschickt, ja, die dann nicht gegen die Leute geschafft haben zu kämpfen. Das heißt, Odin hatte damals schon eine recht mächtige Streitmacht. Die stärkste überhaupt, sag ich mal. Es muss schon was richtiges, crazy-mäßiges sein, dass er es
drei
nicht
schafft. Drei Expeditionen waren es,
genau, drei Expeditionen. Die hatten Angst vor einer vierten. Und es muss schon was Mächtiges sein, dass er da nicht gegen angehen kann. Das heißt, entweder Schwarzes Imperium plus halt Astrale, über die übrig gebliebenen, deswegen folgen sie auch gerade Xalatas, Nexus-Prinzen, die den Telongus-Rissen angreifen und so weiter und so fort. Oder dann Uldur auch angreifen. Und. Würde auch erklären, Arathi Empire, wogegen sie so kämpfen, warum sind sie eine Streitmacht. Sie sind sehr stark angelehnt an die Menschen von Warhammer 40k. So sehr viel dahin. Und dann kam eben der Punkt, wo in diesem Buch von Odin gesagt wird, oder zu Odin gesagt wird, ich weiß, wir müssen Inaria und was sie den anderen Wächtern angetan haben, rächen. Ich komme dann zu dem Punkt und sage, okay, Xalatas ist Inaria. Die und vielleicht andere Wächter sind umgekrempelt worden. Wächterlevel passt zu Xalatas verdammt gut, möchte ich behaupten. Besser als Constellar, finde ich einfach. Dass sie Inaria war, ist, wie auch immer. Und da kommen die Astralen mit ins Spiel. Weil, woher das ganze Wissen, warum ist jetzt der Raumgänger so wichtig und alles Mögliche? Was ist, wenn die Astralen da drüben sind? Gegenüber den, also auf dem Sturm. Und das ist wirklich nur eine Art Gefängnis. Ja. War jetzt viel, ich weiß, sorry.
Nee, ist ja in Ordnung. Boah, okay, also die Also erst einmal, ich fang, glaube ich, bei den kleinen Sachen an, ja. Dass der Tolongus Rift die Überreste von Karesh sind, finde ich sehr gut. Ein Widerspruch. Ich wüsste auch nicht, was es sonst sein soll. Nihilam noch. Nihilam ist noch eine andere Option.
Ja, aber auch sehr interessant, weil die Macht, ne, da drin.
Genau. Und wir wissen nichts über Nihilam irgendwie, außer,
ich hatte mal eine Theorie, sorry, dass ich nochmal unterbreche. Es gab eine Theorie von Red Shirt Guy auf Reddit, by the way. Und zwar, dass der Telongrus-Riss, dass Zeref Mort, nicht unbedingt Zeref Mortis ist, sondern diese Übergangwelt, wohin du dann zu Zeref Void kommen würdest. Nur halt in Zerstört. Das gab's mal zu Shadowlands, eine lange, 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 lange Sache.
Ist auch nicht schlecht. Ja, gefällt mir auch.
Ist jetzt halt nur die Frage, ob Chris Metzen das übernimmt oder nicht. Das ist gerade eh die große Frage.
Aber ich finde die Karesh-Geschichte am besten, ehrlich gesagt. Auch weil halt viele Astrale da rumhängen. Wir haben sowieso bei den Astralen eine große Verbindung zur Lehre. Du hast halt das Problem, wo ist man da? Ne? Daher kommt wahrscheinlich auch die Sache vom Ratchet Guy, weil es sieht nicht wirklich aus wie der wirbelnde Nether. Es hatte Ähnlichkeiten, ja, aber es ist sehr Void dominiert.
Ja, du hast einen Planeten am Horizont, der komplett Tentakel beballert ist.
Ja, von daher wäre schon sehr passend, dass das ein Planet sein muss, wo wir wissen, dass die Lehre krass, ja, wie soll man sagen?
Dominant ist.
Stark dominiert ist, genau.
Und so. Natürlich diese Bücher von Darkhan Dranir, der unbedingt den Tolongrus-Riss erreichen wollte, wie ja auch die Void-Elfen, also Umbridge, weil da so eine übelste Power ist und sein soll.
Ja. Dann die Sache mit, dass die, dass das Schwarze Imperium auf der Rückseite von Azoth, finde ich auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite passt das, finde ich, nicht so hundertprozentig mit dem Kram zusammen, den wir jetzt über die Arathi haben. Ich glaube, ich würde es ein bisschen abwandeln, dass die Titanen und die Titangeschmiedeten, die haben das Schwarze Imperium auf Kalimdor besiegt, das wissen wir. Das haben sie aber nicht auf der Rückseite geschafft, sondern auf der Rückseite hat das Licht das gemacht. Mit den Arathi Empire. Das heißt, dort ist auch ein alter Gott, dort war auch mal ein schwarzes Imperium, aber es wurde besiegt vom Licht und den Arathi Empire. Das Arathi Empire behütet dort jetzt das Gefängnis vom fünften Old God oder so. Und das ist auch der Grund, warum die Titanen darüber nicht reden, weil das nicht ihre Schlacht gewesen ist.
Und man hat sich sozusagen zusammengesagt und hat gesagt, wir halten Stillschweigen darüber, wir ziehen eine Mauer um unser Kalimdor, ihr zieht eine Mauer um euer da und jeder lebt sein Leben.
Genau. Und das ist dann vielleicht auch der Grund, warum die Titanen und das Licht, die sind ja, die sind irgendwie komisch. Die sind weder Verbündete, Nutzen. Noch sind es Feinde. Nee. Die existieren so nebeneinander her.
Naja,
es gibt Überschneidungen. Tür ist eine Überschneidung, das stimmt, aber Tür, kann man sagen, ist ein Individuum. Ich weiß nicht, ob man dann das so übertragen kann auf den Rest. Das ist sehr. Wobei, es gibt, wenn man. Ja, es gibt auch Leute, die da widersprechen würden. Pyromancer zum Beispiel, der meint immer, in nahezu allen Titanenschmieden, die es gibt, und das sieht auch wirklich so aus, ist Lichtmagie.
Ja.
Die Art und Weise, wie sie Sachen in Betrieb halten, die Maschinen ja. und so weiter. Ja. Es ist immer diese goldene, weiße ja. Licht. Genau.
Sage ich, habe ich auch schon, wo wir damals über Türhold das erste Mal gesprochen haben, Dragonflight Alpha, dass da das Tür mit dem Licht arbeitet. Was anderes, weil wir es gerade heute haben, und es kommt mir gerade so übelst in den Kopf. Wir haben über die heilige Flamme der Arati gesprochen. Und dass es vielleicht eine andere Version des Lichts jetzt ist, ne, wie man, die man versucht zu etablieren, ähnlich bei der Lehre. Da denke ich sofort an den Titan, Agrama.
Ja, ja.
Agrama hat dieses heilige Feuer benutzt, ne? Quasi
Agrama so visuell. Ist, also wenn es einen Titan gibt, den wir zum Licht packen, dann ist es Agrama.
Ja. Safe. Ja, auf jeden Fall.
Im Übrigen, ich würde jetzt das letzte Thema aufmachen für heute.
Ja.
Passt dazu, weil wir gerade über Agrama reden. Draenor, ne? Ich habe dir das verlinkt, dass es auf Draenor diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, lebenden Tropfen gibt, die schwarzes ja. Blut heißen, genauso ja. wie es die jetzt wieder in Khazad-dûm gibt.
Ja.
Und die tauchen auch, wenn man unter anderem in dem Kontext da, wo auch ein alter Gott im Burning Crusade beschworen werden soll.
Mhm.
Soweit wir wissen, gab es auf Draenor ja keinen Titan oder keine Weltenseele.
Mhm.
Bist du nicht auch der Auffassung, dass es entweder Agrama oder Eona war?
Okay. Eona, wie siehst du, warum siehst du Eona? Eona sehe ich nicht. Agrama?
Wegen der Überwucherung. Eigentlich nur deshalb.
Naja, wir müssen ja immer noch sehen, dass Draenor und Burning Crusade Scherbenwelt Draenor unterschiedliche Ausgänge hatten. Obwohl wir sagen, ja, übergeordnet über die Zeitlinien hinweg müsste es das Mächtige trotzdem das Gleiche sein. Dann würde ich ganz klar sagen, Eona. Auf jeden Fall Eona. Dafür ist der Planet aber zu jung zersprungen. Das ist nicht lang genug her. Oder kommt die Weltenseele raus und der Planet bleibt bestehen? Dann würde es gehen. Aber das glaube ich nicht. Wenn aber aus dem Zerreißen, aber das ist halt noch nicht lang genug her, das Zerreißen.
Ich glaube, es geht beides, tatsächlich. Also ich bin so ein bisschen Fan von, es geht das Zerreißen. Das
kann sie einfach materialisieren daraus. Ja.
Genau, das ist so quasi die Zwangsgeburt oder wie auch immer man das nennen will. Aber es gibt quasi auch dieses, die Weltenseele reift heran bis zu einem Status, wo sie quasi friedlich den Planeten verlassen kann.
Sehe ich tatsächlich gar nichts. Also was ja interessant ist, genau, wir haben es in Khazad-dûm, was du gerade schon angesprochen hast, nur für den Chat. Wir haben unten in Ash-Kahed, da ist dann einmal die Wurzeln von Elunathir, also wir sagen immer noch, wir denken alle, es ist Elunathir. Da sind halt die Haronir, diese Halbtrollelfen, wie auch immer. Und unter den Wurzeln ist eine rote Suppe. Diese rote Suppe ist wirklich, haben wir beim letzten Lorewalk am Ende auch nochmal ganz kurz drüber gesprochen. Ich habe aber noch weiteres gefunden, deswegen erzähle ich es jetzt nochmal. Auf jeden Fall ist ja diese rote Suppe, heißt schwarzes Blut, sagen die Haronir auch, das ist schwarzes Blut, das darf nicht an die Wurzeln, vergiftet diese. Okay, wissen wir schon Bescheid. Jetzt ist noch viel interessanter. Und zwar im Palast, im ersten Raid, ist alles voll mit Old Gods. Und zwar richtig voll. Nicht nur ein bisschen, sondern da ist alles voll. Wir konnten als Tote dorthin und dann haben wir uns das freigeschaltet. Man hat dort klaffende Mäuler, man hat dort diese Blutseen, sieht aus wie Nialotha. Es sieht wirklich eins zu eins so aus. Und dann ist halt noch wirklich interessant, was ich halt ganz am Ende vom letzten Lorewalker gezeigt habe. Da ist ein eingesponnenes, wie auch immer. Und das hat anscheinend auch den Zugriff der Lehre auf die Neruba damals gehabt. Irgendwie scheint es bisher so. Also das heißt, irgendwas Old-God-Technisches ist da wie Sau. Und Maurice hat halt eben Pads und sowas gefunden, die auf Draenor sind. Das auch schwarzes Blut ist, also namentlich auch schwarzes Blut. Jetzt ist die Frage, was ist schwarzes Blut? Ist es also nur das Blut von einem Old God?
Ich glaube irgendwie nicht, das, weil dieser Draenor-Geschichte ist, weil ich glaube nicht, dass Draenor einen Titan hatte. Ich glaube, das ist einer der wenigen Dinge, wo die Titanen uns nicht angelogen haben. Draenor hatte keinen Titan. War eine besondere Welt und es hätte Titan vielleicht drin sein können, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre. Vielleicht war sogar einer der Titanen davon bestimmt, aber es ist irgendwie anders gelaufen, als es dann der Fall war.
Ja, du hattest ja auch du hattest eine geile Theorie, dass Weltenseelen umziehen können.
Genau.
Richtig, kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht sogar gesagt hat, man hat, Amantul hat vorher gesehen, er sieht ja alles, ey, no, die Scherbenwelt, die wird zerspringen. Ich ruf meinen Homie da drin an, ey, Akrimat, du musst in einen anderen Planeten. So, noch Äonen, bevor alles überhaupt passiert ist, hat er ihn angerufen, du musst in einen anderen Planeten, das passiert Kacke. Und deswegen hat auch die Überwucherung dort überhaupt wurzeln können, weil dort eben nicht der Titan, die Weltenseele drin war.
Ja, also es gibt hier 1000 Jahre Krieg, das Hörbuch. Und da gibt es diese kurze Sequenz, wo man die Weltenseele von Argus reden hört. Und die Weltenseele von Argus sagt, ich paraphrasiere, ich habe das nicht genau im Kopf, müsste es mir nochmal anhören, dass sie eine Heimat gesucht hat und sich in der Nähe eines Sterns, eines wärmenden Sterns, niedergelassen hat. Mhm. Und dann bildete sich irgendwie ein Planet oder der Planet war schon da. Das wird da nicht so ganz klar draus aus meiner Sicht. Aber das klingt so wie, die ist durchs Universum gereist, dubdi-dubdi-du. Und dann dachte sie ja, hier, das ist der Planet, da will ich hier ranreisen. Und ich glaube, es gibt so ein paar Planeten, die sich quasi dazu eignen würden, aufgrund dessen, wie die halt so beschaffen sind, ob da genug Geist drauf vorhanden ist und genug andere Elemente und weiß ich nicht was. So das sind auch gute, die Sonne, die Licht. Ne, schon offensichtlich ist eine Sonne wichtig, genau. Mhm. Vielleicht sind auch Monde wichtig. Man will vielleicht irgendwie ein bisschen Verbindung zu Elun haben und welche Rolle auch immer die Sonne spielt und so. Und Draenor wäre genau der richtige Planet gewesen. Aber da ist aus irgendeinem Grund keine Weltenseele vorbeigekommen. Vielleicht, weil Sargeras sie bereits getötet hatte oder wer weiß. So, das sehe ich. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, was ist hier schwarze Blut? Und ich habe nur eine Idee, die ist schon, also die hängt damit zusammen, mit der Idee, dass die alten Götter ein Unfall sind, woran Eona schuld ist. Das ist ein bisschen wild, aber dieses Ding ist mit diesen Sporenhügeln, die haben sehr viel Ähnlichkeit mit den alten Göttern. Und was ist, wenn diese Sporenhügel mutieren? Und dann sind wir meiner Meinung nach beim Albtraumtumor, den wir kennen von Ilgenov, den wir ja auch in einem Weltenbaum finden, den es gar nicht wirklich gibt, im smaragdgrünen Albtraum.
Und so, vor allem, wie Tumore schon sagen, sie wachsen heraus, sie etablieren sich, sie metastasieren, aber sie kommen einfach. Sie brauchen nicht irgendwas.
So. Und dieses schwarze Blut ist vielleicht ganz simpel die Immunreaktion eines lebenden Organismus gegen Mutation. Wenn alles gut läuft, dann fressen diese Wurzeln dieses schwarze Blut aus, damit sie diese Mutation nicht mehr in sich haben. Es darf aber nicht so viel werden, ansonsten überkommt die Mutation das Wesen und wird halt zu irgendeinem Geschöpf der Leere oder der Schatten.
Interessant ist halt, die Neruba benutzen dieses schwarze Blut um aus normalen Neruba diese aufrechtgehenden Spinnenwesen zu erschaffen. Das machen die. Das benutzen sie. Sie brauchen dafür dieses Blut. Das wird ganz klar beschrieben in Ashkahed. Sie brauchen das. Und dann sind das. Und das Coole ist, dass die Loyalen, also die Neruba, die uns zur Seite stehen, die erklären uns dann auch, dass das dann keine echten Neruba mehr sind. Deswegen, wir kriegen ja das Großteil des Neruba-Imperium da unten ist auf unserer Seite. Wir arbeiten im Geheimen halt gegen diese Königin und bringen die dann zum Fallen. Aber danach werden die Neruba unsere Homies. Oder sie sind unsere Homies im Geheimen schon. Und sie sagen uns auch ganz klar, diese neuen Neruba, diese leeren Erschaffenen, die können zum Beispiel unter anderem keine Pheromone produzieren, weil sie keine wirklichen Neruba mehr sind. Und die Neruba brauchen Pheromone, um zu zeigen, das hier ist mein Bereich, das hier ist meine Armee, ihr seid Diener von mir. Und dann werden die eben mit diesen Pheromonen eingespritzt. Und dieser neue General zum Beispiel, der da unter der Königin ist, der wird eben auch so ein lernberühter Neruba und der kann das nicht mehr. Und deswegen schaffen wir es überhaupt, die Armee von ihm unter unsere Kontrolle zu bringen. Und das zeigt mir, dass dieses Blut definitiv mehr mit der Leere zu tun hat. Also nicht Immunreaktion,
auf jeden Fall,
sondern der guck mal, Tumor.
Es gibt auch noch einen anderen Ort, wo die auftauchen, nämlich am Schrein des Sturms. According to Salatas, the area of Precipice of Oblivion.
Was war der Schrein des Sturms?
I don't know. Aber da sind das auch solche Viecher. Warte, ich verlinke dir das mal.
Krater von Nongoro haben wir das auch. Ja, das stimmt.
Wo habe ich denn? Da.
Der Standort von Eluna 4. Nein, der Krater von Nongoro ist nicht der Standort von Eluna 4. Das ist weiter weg tatsächlich.
Da gibt es die auch. Da heißt es Tempel des Sturms auf Deutsch. Ich bin gerade nicht ganz sicher.
Black Blood. Nein, das ist der Altar des Sturms. Ja, ach so, das ist ein Battle for Azeroth im Norden da, ja.
Also die gibt's mehrmals.
Ja, die gibt's. Das Interessante ist, dass da unten jetzt die neuen Blobs, ja, also es ist natürlich, könnte das gleiche sein wie der Altar des Sturms, es ist halt einfach eine neue Interpretation. Die haben halt ja richtige Gehirne, wie ich die da geschickt habe, die Screenshots. Das sind halt richtige Gehirne. Und das, ich glaube, das ist halt einfach aus diesen
Tumoren. Einfach so Verderbnis oder so, ne?
Das ist einfach, so versuchen sie sich weiter. Ich meine, nimm mal hier die Zerg. Die Zerg brauchen dieses labernde Scheißzeug da, um ihr Territorium zu erweitern. Und so wächst der Tumor. Diese Flüsse tragen die Nährstoffe weiter und weiter und weiter, um eben sich weiter zu etablieren und auszubreiten. Und das kann ich mir da unten recht gut vorstellen. Und man sieht in diesem, also man, ich stelle es mir halt nur so vor, aber es sah so aus, als ob eben die alte Königin, wo ich dir ja schon gesagt habe, ne, wir haben den letzten von Asiol Nerub, die ja anscheinend sehr intelligent gehandelt hat und echt gegen die Leere war. Sie hat anscheinend damals geschafft, diese Leere zu verdammen, einzubinden, vielleicht einzuspinnen und deren Einfluss, sie konnte es nicht besiegen. Dieses Herz, was da unten oder was auch immer da ist. Ich meine, wir haben auch eine Atemgrube. Da so, wo die unter diesem Baum, ne? Das heißt Atemgrube. Das ist unglaublich crazy. Und dass sie es vielleicht geschafft hat, damals die Leere einfach einzudämmen mit magisch Netzen, was auch immer. Aber die Tochter hat es jetzt befreit. Sie hat einfach gesagt, nee, ich habe Bock auf die Leere. Hat sie auch anscheinend. Und das finde ich da sehr, sehr, sehr spannend. Und dann kommt Xalatas dazu, die Black Empire-Sache, wo ich gerade schon gesagt habe, Rückseite Azeroth, die will, dass diese Flüssigkeit sich verbreitet. Die will das, ne? Und das ist ja auch das Interessante ist, und das wurde in Ashkahid leider nicht angesprochen. Und zwar hatten sie ja, das habe ich im letzten Lorewalker schon gesagt, sie machen ja jetzt Gefangene, was sie vorher nicht gemacht haben. Die Neruba haben vorher einfach getötet, jetzt machen sie Gefangene. Das heißt, sie brauchen diese Gefangene anscheinend, um diese neuen Neruba herzustellen. Weswegen ich auch denke, dass die Neruba dann irgendwann ein verbündetes Volk werden, weil es unsere alten Dudes und Dudinnen sind oder so. Und dann passt das. Und das mit dem Leben, jetzt mit Eona, wie du gerade schon sagst, ne? Wir reden ja auch immer von der Liebe, die verbotene Liebe Eona zu Elun und der Baum, den sie genau da auch an der Stelle gepflanzt hat, was ja auch nochmal komplett crazy ist. Und dann komme ich mit der Xalatar-Wächter-Sache. Tyr hatte die Drachen und die Rifteki, Odin, die Irdenen, die Vrykul und so weiter. Wenn Inaria Xalatars wirklich eine Wächterin ist, was ist, wenn sie die Nachtelf, die Elfen hatte? Das war ihr Volk, ihre Untertanen. Aber halt, sie ist eher so, auch jeder Odin und so ist ja irgendeinem Titan zugeschrieben. Was ist, wenn sie Eona komplett zugeschrieben war und das Leben versucht hat zu bringen? Was natürlich Amantul komplett pisst war drauf. Aber dann könnte sie wirklich die Mami der Elfen sein und auch erklären, warum sie diesen Körper, ne, wie wir es gerade eben schon hatten mit, die Loa versuchen, sich Bildnisse von uns zu geben, so auch die Wächter und so weiter, weißt du? Das ist halt ihr gewählter Körper, weil sie hat sie erschaffen, literally. Und da kommt dann halt auch dieses Blut, Leben. Sie ist, wie wir schon mal, glaube ich, vor 5 Folgen oder so gesagt haben, sie ist sauer auf die Titanen, weil Amantul wollte das nicht. Also verderbt sie das Leben. Sie hat damals wahrscheinlich das Leben gebracht, das Positive, das Gute, aber Amantul hat den Baum rausgerissen. Amantul hatte gar keinen Bock, sie ist komplett pisst auf die Titanen und verdreht jetzt das Leben. Würde Dimensius komplett außer Rolle lassen? Vielleicht weiß sie nur irgendwie was von Dimensius und, also dann wäre sie keine Vorbotin von Karesh und sowas, natürlich alles. Das müsste man dann komplett streichen. Und vielleicht weiß sie nur von Dimensius und will ähnlich wie Iridikron einfach nur die Titanen besiegen?
Ich weiß nicht.
Aber das wäre zu brutal.
Ich will das nicht komplett in Abrede stellen.
Das habe ich mir auch schon gedacht, was da im Chat steht.
Aber es ist nicht so ganz so, dass ich sagen würde, hey, Xala wird ein... Xala ist sehr schwierig einzuordnen, weil sie muss älter sein als die anderen Elfen aus meiner Sicht.
Ja,
safe. Also, und zwar nicht knapp.
Ja, alt. Was Wächter halt passen würde.
Richtig.
Was Drache nicht passen würde, weil ich es gerade lese, was ich sehr geil finde eigentlich, ne? Was, wenn Xalat der grüne Drache war, der halt über den Schleier rübergeflogen ist.
Aber der Gedanke. Der Gedanke ist geil, dass Xalatas auch dieses überhaupt. Sie macht jetzt auch diesen Evolutionskram mit den Nerubern. Mhm. Das ist vielleicht so ihr Ding. Also, dass sie so eine. So eine Wissenschaftlerin ist, die irgendwie versucht, die Völker zu verbessern, genetisch und ähnliches. Aha. Und das vielleicht auch ihr Versuch war, aus den Trollen die Elfen zu machen, aber das schiefgegangen ist. Ich finde das gar nicht schlecht.
Aber jetzt ist halt, schwarze Blut und sowas ist halt dann eine durchaus interessante Sache, vor allem es als ersten Raid zu bringen. Wir wissen es, jetzt kommen wir halt ein bisschen Gameplay-technisch dazu. Wir wissen immer, der erste Raid, der bringt ein bisschen was, aber danach ist dann meistens damit Feierabend mit genau diesem Thema. Und jetzt Old God Stuff direkt in den ersten Raid zu packen, und das ist halt schon wirklich crazy. Und da ist halt literally alles Old God. Ich meine, wir kämpfen ja auch, ein Boss ist schwarzes Blut, ne? Wir haben einen Boss, der so ein großer Blob ist, und der ist schwarzes Blut.
Also ich guck gerade alles nochmal durch, ne? Aber wir wissen nicht so hundertprozentig, glaube ich, wie dieses Schwarzblut entsteht oder so. Also es gibt verschiedenste Orte, wo das auftaucht, ne? Gerade wie im Schrein des Sturms, dann auf der Netherlicht, nicht Netherlicht, diese Netherscherbe, da wo man auch die Netherdrachen herbekommt, kommt das vor. Mhm. Ich glaube, es kommt auch vor in der Höllenfeuerhalbinsel teilweise. Im
Yishari. Unten, im wo die Herzkammer ist, auch. Also nicht die Herzkammer, sondern wo Yasharis Herz eingesperrt wurde.
Ja. Es könnte tatsächlich einfach nur so Anima. Es gab doch mal belebte Anima-Blobs und es gab auch belebte Azerit-Blobs.
Thron des Donners. Anima-Wächter.
Vielleicht ist das so was Ähnliches. Also so, da ist irgendwie Biomasse. Mhm. Ob jetzt Wurzeln, Leichen oder sonst was. Ja. Und dann ist da irgendwie viel Void-Energie. Und die muss irgendwo hin. Und das ist quasi so wie wenn du den Müll nicht lange, wenn du den richtig lange stehen lässt, der Müll, dann macht er sich irgendwann selbstständig. Mhm. Und ungefähr das ist es mit Void-Energie.
Ja. Finde ich interessant. Das könnte das auch sein, dass das Blut dann halt einfach sozusagen der Übertragungsträger ist, um sich halt auszubreiten. Könnte dann passen. Es könnte dann noch passen, dass das dort unten gewuchert ist einfach. Deswegen haben wir auch diesen Dude da, der auch aus Draenor, den wir ja schon von Draenor kennen, diesen Zentauren, Minotauren, dieses große vierbeinige Wesen, was in der einen Worlds of Draenor Dungeon auch Sturmwind dann ja angreifen will. Also kann es durchaus sein, dass das einfach nur, weil da unten die Wucherung ist, weil die Höhle wurde in Ruhe gelassen, lange, lange, lange.
Weil das Ding ist halt, es ist sehr primitiv, ne? Es ist halt so ein Schleim. Ja. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Struktur oder so. Deswegen würde ich gehe tatsächlich eher so dahin, dass es halt Energie, die nicht genutzt wurde, oder versickert ist, verloren gegangen ist und dann irgendwo reinsickert und das einfach mit korrumpiert oder so.
Genau, schwarzes Saronit wird auch schwarzes Blut von Yogg-Saron genannt, ja. Deswegen, ich meine, das Erste wäre, wenn da unten noch Überreste von Yashara sind. Der Ort passt, Atemgrube, wie gesagt, es muss ja nicht das Herz da unten sein, es kann auch die Seele oder.
Von der geografischen Nähe könnte es auch Zetun sein. Ne? Ich weiß, Zetun ist jetzt irgendwie der langweiligste von den vier.
Keiner wollen, ja.
Aber trotzdem, wenn es einfach nur irgendwie Void-Energie sein soll und Zetun hat jetzt keinen großen Plan, dann reicht es vielleicht auch mal für einen kleinen Mini-Auftritt von Zetun.
Ja, also man kann da definitiv genügend hineininterpretieren in das Ganze. ist auf jeden Fall spannend.
Ja. Ich glaube, wir können zum Schluss kommen, oder?
Ich glaube schon. Ich hatte eigentlich noch einen Banger, den ich zum Schluss rausknallen wollte, wie letztes Mal, aber den habe ich irgendwie jetzt gerade verloren.
Das ist so machen wir nächste Woche.
Ja.
Machen wir nächste Woche.
Machen wir nächste Woche?
Ja, machen wir nächste Woche.
Wir kriegen ein Alpha-Bild tatsächlich doch noch anscheinend oder schon erst ein Beta-Bild. Bin ich mal
gespannt. Ich liebe Bilder.
Bilder sind immer sehr toll. Genau. Hast du das Bild gesehen? Old God und dieser Kristall drauf?
Diese Wand.
Wandmalerei, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob Malerei das richtige Wort ist, aber ja. Hab ich gesehen.
Mach mal das Abschlussfrage. Wer ist das?
Entweder ein fünfter alter Gott oder eine Missinterpretation. Ich halte beides für nicht unplausibel tatsächlich. Weil die Viecher, die da leben, die haben seit Ewigkeiten keine alten Götter gesehen. Das ist, und außerdem haben wir auch verschiedene Darstellungen von alten Göttern. Ich finde, der ist. Also es könnte der fünfte alte Gott sein. Klar. Das wollen auch alle. Das Problem ist, für mich persönlich ist der zu nah an Ensoft dran. Von der Optik her.
Nicht nur Ensoft.
Wieso überlegen die sich nicht.
Auch Yashara. Optisch.
Ja, maybe. Es gibt noch etwas, glaube ich, was da stützt. Ich muss nur kurz gucken, ob ich es finde. Moment. Überraschst du mich damit natürlich ein bisschen. Und zwar gibt es in den Chroniken, ja, Band 2, einen Rahmen mit den Old Gods.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern?
Ich habe es, glaube ich, gefunden. Ja, habe ich gefunden. Ich muss das nur eben so vorbereiten, jetzt, dass ihr es auch seht.
Ja, alles gut.
Also kurze Geduld.
Wir üben uns in geduldiger.
Ich war nicht vorbereitet auf das jetzt. Nee, warte, ich muss auf den Desktop speichern, dann finde ich es auch.
Aber dann, um euch hier so ein bisschen zu unterhalten, wir können dann auf jeden Fall. Ich habe gehört, einige wollen Fragen stellen für den Lorewalker. Falls ihr mal ein paar Fragen habt, gerade wegen der Zonenthematik nächsten Lorewalker, ballert da mal gerne auf Discord und unter YouTube-Channel in Kommentare rein Fragen. Ja? Ja, das ist
also,
Jock, ne? Das ist
genau, Jock. Also unten links ist Jock Saron, ne? Und hier unten rechts ist Endsoft. Man sieht so richtig so quasi diesen klaffenden Schädel da unten, die Tentakel. Ja. Bei Jock Saron sieht man diese ganz vielen Mäuler und das große Maul. Hier oben ist Yasharash, der ist ja immer so.
Und das sind diese Augen. Yasharash, genau.
Genau,
das
sind diese ganz vielen Augen.
Ja.
So diese auch so leicht schmalen Augen und diese ganz vielen Tentakel. Dann hat man hier irgendwo Zetun.
Das
genau
ist dieser
hier.
Elefantenkopf, wie wir ja auch mal dieses Leak-Bild aus Classic schon hatten, ne?
Von den genau so. Und auf diesem riesigen Rahmen gibt es nicht nur diese vier, sondern. Da oben ist noch einer. Warte. Ja. So. Und der könnte mit ein bisschen Fantasie der sein, den wir jetzt auch wieder haben.
Aber
auf diesem
dann kannst du auch sagen, oben, genau wo du jetzt gerade bist, oben sind Augen, ist auch noch einer. Der hat kein eindeutig zugewiesenes Gesicht, der Typ rechts oben. Deswegen habe ich auch nie gedacht, dass das stimmt. Nie. Das sind so Wurzeln, was ja auch wiederum passen könnte, die Thematik, abgestorbene Wurzeln. Hat der Baum vielleicht ein Wesen? Hat der Baum etwas, das daraus vielleicht der Old God entspringt, der Tumor entspringen kann und so weiter und so fort?
Ja. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo Leute immer, wenn wir ein Bild vom fünften alten Gott haben, dann wird immer dieses Bild hier genannt. Gott, ich krieg das gar nicht mehr klein. Ich hab's jetzt so riesig groß gezogen.
Nee, also schwierig. Der Stab ist mal interessant. Mach nochmal auf den Stab, bitte.
Der hier?
Ja. Ja, der oben der Kopf ist der gleiche wie Xalatas Stab, ne?
Ein bisschen, ja.
Interessant. Nee,
sowieso ein sehr detailliertes Bild, ne?
Also ja, völlig.
Man sieht das richtig. Sobald ich jetzt hier so rauszoome und versuche, das Ganze darzustellen, erkennt man einfach nichts mehr. 1000 kleine Linien.
Ja, aber es ist halt wirklich interessant. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir am Donnerstag doch nochmal ein Bild bekommen, wo wir in alle Zonen können. Dann werde ich dir von Heilsturz dann nochmal ordentlich was machen. Und ich glaube, leider Gottes, die Ringing Deeps kriegen viel zu wenig Aufmerksamkeit obwohl da ziemlich crazy Shit, glaube ich, startet. Aber ich glaube, dass die Zone aller Zonen, die wir richtig auseinandernehmen müssen, weil da so viele offene Fragen ist, ist Heilsturz. Ich glaube, Heilsturz wird actually für mich auch die beste Zone jemals in World of Warcraft. Ich meine, lieblingstechnisch so bin ich immer noch Immersangwald und Tirisfall, ganz klar, ne? Aber so von Zonenthematik her und von allem neueres World of Warcraft ist Heilsturz. Wenn du nicht da was kannst, ich glaube, es ist crazy. Ja. Es ist allein nur dieses, ich kann mich noch damals dran erinnern, du bist in der Drachenöde oder du bist in Eiskrone und du wusstest immer, oh, da ist die Eiskrone-Zitadelle. Da geht gleich das Tor auf, gerade wir waren noch ein bisschen jünger, und dann kommen da Horden raus und metzeln dich einfach weg. Und dieser Kristall hat diese gleiche Bedrohung, diese gleiche Schwer, der wiegt schwer auf dir, wenn du in der Zone bist. Das schafft der, egal wie. Und das ist so crazy, was die mit der Zone da geschafft haben. Und
glaube ich gern. Also ich freue mich eh darauf, weil, also ich muss sagen, da werden mir viele widersprechen, aber für mich sind zwei der allergeilsten Gebiete in WoW Tiefenheim und Vashir. Nicht, weil die Quests da geil sind oder so, oder weil die Storytelling geil sind, sondern ich finde diese Zonen so nice, weil die so anders sind. Weil das einfach unter Wasser ist und in der Höhle. Es ist halt völlig anders als jede andere Zone. Und allein deshalb freue ich mich schon auf Hallsturz und so. Also Das kann nur geil sein.
Es ist sehr interessant. Egal, gut. Wir haben genau 1:30 gehittet. Mensch, sind wir gut heute. Vielen lieben Dank an all die Zuschauer und Zuhörerinnen da draußen. Wir wünschen euch einen wunderschönen restlichen Abendtag morgens. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Jo, bis denn.